Ich möchte euch alle begrüßen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich möchte starten mit einem Wochenspruch. Und zwar, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Steht im 1. Petrus 5, Vers 7. Und ich finde, das ist einfach ein ganz toller Vers, der uns immer wieder daran erinnern soll, hey, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, sprecht einfach zu Gott und er wird schon richten. Dann möchte ich auch den Georg Lorleberg begrüßen. Schön, dass Sie heute da sind und uns die Predigt predigen werden. Dann feiern wir den Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir dürfen jetzt noch mit ihm reden, von dem wir schon gerade gesungen haben und dem wir jetzt einladen, hier mitten unter uns zu sein. Was für eine Freude, was für ein Vorrecht, mit ihm sprechen zu dürfen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du hier bist. Das ist der schönste Ort auf dieser Welt, wo du gegenwärtig bist. Danke. Du kennst jeden, der jetzt hierher gekommen ist, mit Sorgen vielleicht, mit Problemen, vielleicht jemand, der auch den Weg noch nicht weiß. Du kennst jeden. Rede du jetzt zu uns. Wir danken dir für die Lieder. Wir danken dir für unser Zusammensein. Wir danken dir für deine Gegenwart und dass du mitten unter uns bist. Was gibt es Größeres auf dieser Welt? Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch dich sind wir reich. Schenk, dass jeder heute beschenkt nach Hause geht, dass jeder weiß, wo der Weg hinführt, ob mit Rad oder mit Fuß. Du kennst jeden, denn du hast uns verheißen in diesem Jahr, du bist bei uns und wir haben einen Gott, der uns sieht. Amen.
Das war ja stark, dieser Weg, die Augen verbunden und er sagt jetzt rechts, jetzt links und dann zum Schluss und das hat mich beeindruckt. Hast du dich sicher gefühlt? Nein, aber sie ist gegangen. Das ist doch das Leben. Das ist doch, also faszinierend. Gehst du mit mir, dann gehe ich mit dir an jeden Ort. Sprichst du mit mir? Dann sage ich dir mein Wort. Das höre ich bei so vielen Trauungen. Und das ist wohl eine Sehnsucht in uns Menschen, dass einer mit mir geht. Die Lieder eben, die Texte, die waren ja ganz großartig. Herr, dein Weg ist gut, du gehst ihn mit mir. Herr, ich folge dir, lauf hinter mir her. Das könnte ich sein. Ich bin immer ein bisschen langsam. Aber, also ganz großartige Texte und alle dieselbe Sehnsucht. Gehst du mit mir? Jesus, gehst du mit mir? Im Gotteslob, längst nicht so schön wie die Liedtexte da, da heißt es, es heißt, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freud mich leiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, mit den bekanntesten, die häufigst genannten, zum Beispiel, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das höre ich so oft, dass ich selber schon manchmal mich wieder wachrütteln muss. Hey, was heißt denn das? Das ist ja Hammer. Oder dieses so ultra bekannte, er führet mich auf rechter Straße im Psalm 23, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Boah, wir glauben, dass Jesus mit uns geht. Viele glauben das, es wird oft und oft gepredigt, aber wie geht denn das? Wie erlebt ihr das? Wie erfahrt ihr das? Wie ist das mit den Anweisungen? Jetzt rechts, jetzt links, jetzt rechts. Ich habe mich mal auf Spurengesuche gemacht. Wie geht das, dass Gott mit uns geht? Und gibt es vielleicht Erfahrungen, die nicht nur ich habe oder die nicht nur ihr habt, sondern die wir miteinander haben? Also mich fasziniert es, wenn Menschen zusammenkommen und sich darüber austauschen. Das ist so und so, und da habe ich gespürt, da habe ich gebetet, da kam mir das Wort und ich habe das und das gemacht. So kam das zustande. Ich war bei Familie Lorenz und wir haben uns ausgetauscht. Und ich mache ja nichts lieber als das, darüber zu sprechen, wie das ist, Spuren vom Handeln Jesu in meinem Leben. Ich habe einen Text gefunden von Jörg Zink. Das ist genau das, was ich erlebe. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass nicht ich gefunden habe, was ich suchte, sondern dass ich geführt wurde zu finden, was mich glücklich macht, was meine Seele aufatmen lässt. Manchmal kommen wir Zweifel, ob wirklich ich gewählt habe, was mir zum Heile dient, oder ob ich nicht eher gelenkt wurde, die richtige Wahl zu treffen. Ich frage gern bei Hochzeiten: Ist das Zufall, dass ihr euch kennengelernt habt? Manchmal gehe ich auch durchs Gottesdienstpublikum und frage: Hey, und kann auch schon mal jemand sagen, ist das Zufall? Wie kommt es, dass du gerade diese Frau geheiratet hast? Dann kann schon auch mal jemand sagen, oh, das möchte ich auch mal gern wissen. Aber tatsächlich, die meisten Brautpaare sagen, ja, das ist Zufall. Ja, es ist Zufall, dass deine Eltern sich kennengelernt haben. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, dann bist du ein blinder Zufall. Ich meine, das sieht ganz anders aus. Und wir haben das miteinander geteilt. Der Heiko hat erzählt, wie in seinem Leben Gebete erhört wurden und hat mit dem Psalm 4 vorgetragen, Vers 4, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Und deshalb habe ich überlegt, ihn in ein paar Schritten mit Bibelworten vorzustellen, wie das gehen kann, dass Gott mit uns auf unseren Weg begleitet. Das lese ich jetzt gar nicht vor. Ihr schaut mal kurz drauf und ihr werdet es dann wiederfinden. Ich fange mal an. Der Radweg Gottes mit mir beginnt weit vor meiner Geburt. Psalm 139, 16. Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet, die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. Zweiter Weltkrieg 1942. Mein Vater nimmt an einem Spähtrupp teil. Er tritt auf eine Mine, die zerreißt ihm das linke Bein. Er liegt da, die Detonation hat dazu geführt, dass der Spähtrupp entdeckt wurde. Alle rennen zurück, was nur geht. Einer, die zurückrennen, bleibt auf einmal stehen, dreht sich um, sieht ihn da liegen, überlegt nochmal, rennt zurück und holt ihn. Unter höchster Lebensgefahr. Hätte er das nicht gemacht, wären meine Brüder, wären ich und unsere Nachkommen nicht am Leben. Das ist ja faszinierend. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, jetzt denkt mal an eure Vorfahren. Was musste Gott alles bereiten, dass ihr das antrefft an Leben, was ihr jetzt habt, dass ihr überhaupt da seid? Ich glaube ganz sicher, dass Gott die Konsequenzen eines solchen Handels auf Generationen hin, wenn man das mal ausrechnet jetzt, wie viele Menschen da sich jetzt verbreiten, wenn man das mal sich ausdenkt, dass Gott alles das vor Augen hat, schon als ich noch gestaltlos war, auch das ist ja eine interessante Formulierung, einer bleibt stehen und dreht sich um. Es gibt einen Plan schon lange, bevor ich geboren wurde. Und Gott hat ihn im Blick. Gott hat die Hindernisse, die Wege und die Kreuzungen, so wie sie da waren, alle schon gekannt, als ich noch gar nicht geboren war. Das sagt mir Psalm 139 und da antwortet Römer 11 drauf: O welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Denn wer kann das, welches menschliche Hirn kann das vorausplanen? Und der Psalm sagt ja auch noch: O, wie tief sind, o Gott, deine Gedanken, wollte ich sie zählen, sie wären mehr als die Körner des Sandes. Nächste Stufe. Geworfen von Mutterleib an. Der Psalm 22,10 sagt, von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Gott. Ist das so? Also ich wurde bei meiner Geburt getauft. Ja gut, meine Eltern haben mich als Baby taufen lassen, ich wurde ins Beten eingeführt, auch in die Bibel, in Gottesdienste gezwungen und ja, gut. Nun habe ich festgestellt, in meinem Bekanntenkreis, viele Getaufte glauben nicht, viele Ungetaufte fanden zum Glauben. Die Taufe allein ist nicht nichts, aber sie ist auch nicht alles. Aber eins ist sicher, er, Jesus, ist immer da. Von der ersten Sekunde meines Lebens ist dieses Angebot, ist er da. Von meinem Mutterleib an bin ich geworfen, denn du bist mein Gott. Das ist ja spannend, denn irgendwann dreht sich dann jemand auch mal zu mir um. Und das hatte ja der Heiko in seinem am 16. Juli mal berichtet, wenn dann seine Großmutter zu ihm sagt, du kannst nicht mehr so weiterleben. Oder wenn ich zum Beispiel verschiedene Lehrer hatte, die mir etwas vorlebten, wo ich merke, hey, da ist ja was. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die nächste Stufe. Geworfen auf dich. Der Psalm, den ich anfangs jetzt zitiert habe, auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, hat als nächsten Vers, da heißt es, sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Irgendwann, sage ich mal, auf dem Radweg Gottes kommt das Rendezvous. So nenne ich das mal. 1971. Ich war 16 Jahre alt, mein Vater war circa 3 Monate tot. Ich stehe im Laden nachmittags und ich war Schüler, aber war nachmittags oft in einem Geschäft, also unserem Geschäft, Malermeisterbetrieb. Wir hatten einen Laden mit solchen Artikeln. Und ich war am Nachmittag da, war mit irgendwas beschäftigt und irgendwann gucke ich auf die Uhr, circa 1,5 Stunden waren rum, nicht ein Mensch war gekommen. Keiner, gar keiner. Ich kriege einen Schreck. Ich gehe zur Ladentür, die ist offen. Ich gucke raus, Menschen sind da. Keiner kommt. Also, ich meine, es war jetzt kein stürmischer Betrieb bei uns, aber so alle 7, 8 Minuten kam schon jemand. Nichts. 1 Stunde, 2 Stunden. Und ich meine, ich war 16, ich hatte kein Smartphone. Ich kann jetzt nicht mal so tippen, hey, wie ist denn das? Wieso kommt denn da keiner? Oder was sagt denn ihr? Ich hätte auch keinen anrufen können oder was? Ich war ganz alleine und nach circa 2 Stunden, als keiner gekommen war, da habe ich in einer Verzweiflung aus Angst gebetet, weil mir das unheimlich war. Was wird aus uns? Mein Vater war kurz vorher gestorben. Kommt jetzt niemand mehr zu uns? Was wird das wirtschaftlich? Habe ich richtig Angst gehabt und ich habe so gebetet. Und dann geht irgendwann die Tür auf und eine Familie kommt rein. Und die hatten ein doppelstöckiges Haus im Rohbau fertig und die haben für das gesamte Haus die Malerartikel gekauft. Das heißt also auch Tapete, wo man auch ein bisschen mehr Verdienst dran hatte. Das war absolut unüblich nach der Aufhebung der Preisbindung bei einem Geschäft wie dem unsrigen. Da ist man zum Supermarkt gegangen und holt bei uns nur die Kleinigkeiten. Das war ein Mordsding, die haben einen kleinen Lieferwagen mitgenommen. Und da war ich hinterher zu Tränen erschüttert. Da habe ich gemerkt, diesen Gott gibt es wirklich. Der hört mich. So wie es der Psalm 4,4 sagt. Der hört ja, wenn man ihn bittet. Also das war eine Erfahrung für mich. Ich habe das später mal in einem theologischen Seminar so in so einer Erfahrungsrunde erzählt. Dann haben die gesagt, ist ja furchtbar, der bittet um Umsatz. Das ist ja, denn seine Sicht ist hinter der Ladentheke. Nein, das war meine existenzielle Angst. Ich war auf ihn geworfen geradezu. Und ein wichtiges Datum in meinem Leben, denn von da an habe ich das Beten sehr ernst genommen. Habe ich seine Wirklichkeit sehr ernst genommen. Und ich höre von vielen Menschen, dass in Situationen, wo die Seele aufgeraut ist, zum Beispiel durch den Tod meines Vaters, dass dann die Hörsamkeit, die Offenheit, die Sensibilität größer ist. Aber der Weg geht ja weiter. Umkehr und Vergebung. Vor etwa einem Monat haben meine zwei Brüder und ich uns in Bad Driburg, Ostwestfalen, getroffen, wo meine Eltern begraben sind, denn meine Mutter hätte 100. Geburtstag gehabt. Und mein ältester Bruder erzählte, dass er immer noch dran denkt, dass er 1971, einen Tag vom Tod meines Vaters, mit ihm einen Streit hatte und rausgegangen ist und die Tür zugeknallt hat. Und sie haben sich danach nicht mehr versöhnt. Und dann habe ich gedacht, ja, es gibt Sätze, die kann ich mir nicht selber sagen. Ich verzeihe dir. Dazu brauche ich jemand anders. Oder deine Schuld ist dir vergeben. Wir können jedem vergeben, unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Freunden und selbst unseren Feinden. Aber erstens müssen sie dazu da sein. Und zweitens, mir selber kann ich nicht vergeben. Die Schuld, die ich jemand anderem zugefügt habe. Und hier ist mir was ganz Entscheidendes passiert. Ich habe mich heute noch mal gefragt, wie es eigentlich kommt, dass ich mich bei euch auch so zu Hause fühle. Ich habe in den 70er Jahren Germanistik studiert. Marxistische Tragödie, war ich sogar bei einem Forschungsprojekt engagiert. Und in Paderborn unterrichtete ein evangelischer Theologe namens Hofius. Der war später in Tübingen. Und der machte eine Vorlesung über den Galaterbrief. Da stürmt es durch mein Herz. Weil, ich habe mich zum Beispiel gefragt, mein Vater, so plötzlich gestorben, mit 57, hatte er eine Beziehung zu Jesus? Hatte er, ja, wie ist das, was wird aus ihm? Dieses Leben, dieses abgebrochene, doch verkürzte Leben. Und dann kommen so Sätze wie, das ist jetzt hier ein Satz aus dem Römerbrief, da ist kein Unterschied. Alle haben ja gesündigt. Gerecht gemacht wurden sie ohne Verdienst aus der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und da gab es so viel auch bei mir. Dieses Seminar war wie ein Sturm. Der Professor, den müsst ihr euch vorstellen, wie so ein etwas trockener, staubiger Mensch, bescheiden, leise. Aber ich fand, es hat gestürmt. Und dann habe ich doch später Theologie studiert, da hat es überhaupt nicht gestürmt. Das war ja vielleicht eine Enttäuschung auch für mich. Dann habe ich gedacht, da geht das immer so weiter. Diese Offenbarung, wer Jesus ist und was er für mich tut, das war dann gar nicht mehr so das Thema. Ich habe dann viel mit Politik und anderem zu tun gehabt. Aber diese Gerechtigkeit durch Jesus, nicht durch Verdienst, sondern durch Gnade. Und da habe ich ein Bild gefunden, das ist für mich, könnt ihr das sehen? Das ist doch faszinierend, wie Jesus am Kreuz so viele Menschen retten kann. Ich höre von vielen Menschen, dass sie sich für Jesus entscheiden, ihn annehmen als Retter. Und zwar an diesem Ort. Christsein heißt, dass ich weiß, ich brauche Erlösung und dass ich diese Erlösung am Kreuz suche. Und das ist mir da aufgegangen. Und da hat sich dann was verändert in mir. Und da gibt es ein Bild, das finde ich klasse, Umkehr. Umkehr, habe ich immer so gedacht, ist wie wenn ich mich 360 Grad umdrehe und wieder zurückgehe. Aber es wäre ein Rückschritt. Dieses Bild ist doch klasse. Guck mal, das ist eine Kurve. Tatsächlich von der Himmelsrichtung sind es 360 Grad, aber der Weg geht weiter. Der geht ja nicht zurück. Der geht steil bergauf. Das ist Umkehr. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Johannes 14, 6. Von da an ist ein ganz wichtiges Kriterium für mich die Treue gewesen. Da habe ich noch mal ein Erlebnis aus meiner Schulzeit, also in dem Jahr, als mein Vater starb, habe ich natürlich alles gemacht, aber keine Hausaufgaben oder sonst was. Und war ziemlich auch neben der Spur. Und dann stellte sich heraus, hoi, also wenn ihr so weitermacht, gibt das einen Crash, 2 Fünfen, geht gar nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe echt gelernt, Latein, und habe aber auch gebetet. Und habe gesagt, also lieber Gott, ich tue, was ich kann, aber guck dir das mal an, da musst du mir wirklich helfen. Also ich will ja auch nie wieder in diese Situation kommen, aber da musst du mir helfen. Und dann war es so, an dem Tag, wo die Arbeit geschrieben werden sollte, der Lehrer war immer auch ein bisschen verschusselt, der kam nicht. Und da sind viele aufgesprungen, haben gesagt, hey, ich gehe jetzt weg. Da können wir uns noch länger vorbereiten, das ist unser Ausweg. Und da bin ich auch erst mit rausgegangen und draußen habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe gelernt und ich habe ihn gebeten, hilf mir morgen in dieser Arbeit. Und dann gehst du weg. Wie groß ist dein Vertrauen oder deine Treue oder wie rechnest du mit ihm? Bin ich wieder zurück, habe mich hingesetzt, habe die Arbeit geschrieben. Also ich bin kein Horaz geworden, aber ich habe das große Latinum gekriegt. Und da habe ich gedacht, ich glaube, an diese Stelle, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann, fragt Jesus. Und da sagen sie, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Erwartungsfroh beten. Erwartungsfroh beten heißt nicht, ich werfe eine Münze ein und es kommt, wie ich es bestelle. Aber erwartungsfroh beten heißt, ich nehme mein Gegenüber ernst. Ich nehme ernst, worum ich bitte. Und ich rechne damit, dass eine Antwort kommt. Und ich horche dann auch, wie die Antwort aussieht. Gott möchte, dass ich erwartungsvoll und ja, erwartungsfroh mit ihm umgehe, mit ihm rechne, vertraue und höre. In der katholischen Kirche sind die Fürbitten der Verlernort des Betens. Da wird meistens ein politisches Programm in Form einer Bitte gekleidet und das wird dann sachlich runtergelesen. Die Leute verstehen es kaum und sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Das ist kein Beten. Wenn ich mir ernsthaft überlege, worum ich bitte, wenn ich das aus dem Herzen heraus spreche, dann ist das was anderes. Dann muss auch jedes Wort lebendig sein wie Glut, so wie eben zu Beginn, gell? Ja, ich mache es ein bisschen schnell, weil wir sind ja auch in der Zeit. Aber ihr Lieben, was wäre denn, wenn Gott auf jede meiner Bitten wörtlich gehört hätte? Wollt ihr mal eure Fantasie kurz spielen lassen, wo ihr heute dankbar seid, dass er euch nicht gehört hat? Also er hat euch gehört, sondern dass er nicht genau das gemacht hat, worum ihr gebetet habt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55. Das ist, glaube ich, auch etwas ganz Entscheidendes. Ich habe in der Personalführung gelernt, wir sind nirgendwo so schlecht, wie in dem zu urteilen, was für uns gut ist. Bei anderen können wir das viel besser, aber bei uns selber ganz schwierig. Deshalb, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da hat eine Mutter mal gebeten, ein Kind, das ständig etwas von ihr wollte, sie hatte eine anstrengende Arbeit zu verrichten, hat sie gesagt, du, ich schneide mal hier ein Labyrinth in 100 Stücke und du fügst das wieder ineinander. Schöne Aufgabe. Und das Labyrinth hatte überall die gleiche Form, ist also sehr schwer, dann die Teile zu finden. Das Kind war in 2 Minuten fertig. Fragt die Mutter, wie hast du das denn gemacht? Auf der Rückseite war ein Bild von Jesus abgebildet. Ich brauchte nur das Gesicht zusammenzufügen. Und jetzt schaut mal euer Labyrinth eures Lebensweges an und blättert es um und seht dahinter das Gesicht Jesu. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Das ist das Entscheidende. das zu erkennen. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist das Rezept eigentlich, das eine große Veränderung herbeiführt. Und zwar, ich habe hier nochmal ein Bild, und zwar der Gestalt, dass ich jetzt nicht mehr nur frage, wo gehe ich hin? Der Daniel Heiner hat mal zu mir gesagt, das Schönste am Himmel ist, dass ich dort Jesus treffe. Und das ist jetzt der Spurwechsel, nämlich vom Ich zum Du. Wenn ich als Student nach Hause kam, nach Bad Driburg von Paderborn oder Freiburg, das war immer ein Fest, meine Mutter. Oh, der Junge ist da. Wie schön, herrlich. Als ich verheiratet war und Kinder hatte, dann kamen die Kinder, meine Mutter an mir vorbeigestürmt. Kinder, Kinder. Ich sage, hallo, ich bin auch da. Aber das ist jetzt der Wechsel, den ich im Laufe dieses Radweges mit Gott vollzogen habe. Die Aufmerksamkeit geht weg von mir hin zum Beispiel die Kinder, tatsächlich jetzt auch vor Gott, oder aber auch die Gemeinde, oder. Ich hatte Anfang des Jahres eine Operation vor mir, 4 Stunden. Und dann habe ich überlegt, warum soll ich eigentlich den Herrn bitten, dass ich weiterlebe? Was ist denn, oder was ist der Punkt? Wäre ich 18 gewesen, ich wäre total durchglüht gewesen, rette mich! Aber jetzt, ich habe von Theodor Fontane mitgebracht einen Text, da schreibt er, heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, bin ich wieder aufgewacht. Ich setzte mich an den Frühstückstisch, der Kaffee war warm, die Semmel war frisch, ich habe die Morgenzeitung gelesen, wieder viel Aufregung gewesen. Ich trat ans Fenster, ich sah hinunter, es trabte wieder, es klingelte munter. Alles war freundlich, alles war nett. Aber wenn ich weiter geschlafen hätte und tät von alledem nichts wissen, wird's mir fehlen. Würde ich's missen. Ich bin der Weg, sagt Jesus, nicht mein Genuss. Also als Rentner. Ich genieße jetzt das Leben. Das ist nicht der Weg. Was ist der Weg? Und da habe ich nochmal geschaut. Ich würde sagen, der Sinn meines Lebens ist kein Programm, keine Aufgabe, kein Genuss, kein Urlaub, sondern ein Du. Und jetzt bin ich wieder bei den Hochzeiten. Die sagen mir immer, seit ich diese Frau, seit ich diesen Mann kenne, hat mein Leben einen Sinn. Wir Christen würden sagen, seit ich Jesus kenne, habe ich ein Ziel, habe ich einen Weg, habe ich einen Sinn. Der Seele Heimat ist der Sinn. Das ist überhaupt das Kostbarste, was er mir gibt. Und deshalb, ob ich jetzt noch 5 Jahre lebe oder nicht, hat nur dann einen Wert, wenn ich ja mit ihm gemeinsam gehen kann. Im Gebet und im Glauben darf ich Anteil haben. Darf ich mitgenommen werden, dass Gottes Wille geschieht. Das ist jetzt der Weg. Der Weg ist nicht mehr, übrigens, das Geschäft gab es kurz danach nicht mehr. Das ist ja das Faszinierende. Er hat mich in der Situation ernst genommen, aber er wusste genau, also du vergiss das mal, ne? Aber, und so ist es in anderen Bereichen auch. Aber ich kann beobachten, es gibt so eine Entwicklung, dass ich erstmal ich selber werden darf auf dem Radweg Gottes, dass ich dann aber mit ihm gemeinsam Anteil haben darf daran, dass Gottes Wille geschieht, dass sein Wort unter die Menschen kommt, dass sein Name groß geworden wird. Es dreht sich nicht um mich. Es dreht sich um Jesus und ihm nachzufolgen. Der Mensch wurde erschaffen, um in enger Beziehung zu Gott zu leben und seine Herrlichkeit zu sehen. In der Bibel heißt es, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Und von der Freude wurde ja eben auch schon gesungen. Und da, seit ich das mitmachen kann, seitdem geht es mir, wie es im Epheserbrief heißt, ich bin nicht mehr Fremder, sondern Hausgenosse, Hausgenosse Gottes. Ich habe eine Heimat und ich habe die Zusage, dass Jesus uns einen Platz vorbereitet, wenn mal der große Sprung kommt. Und bei dem großen Sprung, da wird er mir auch helfen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Das ist es doch. Also, welchen Weg geht Gottes mit uns? Wir wissen, woher wir kommen. Unser Ursprung ist nicht der Eisprung. Wir kommen von weiter vorher. Und wir wissen, wohin wir gehen. Mensch, das ist viel. Das ist viel. Und dann jeden Tag neu entdecken in der Wissheit. Und das haben wir eben gesungen, das habe ich versucht ganz schnell mitzuschreiben bei dem schönen Gesang. Bei dir ist ewiges Leben. Bei dir ist meine Seele frei. Bei dir ist Glück, das ewig währt. Also, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Ich danke euch. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Wir danken dir, dass du mit uns gehst, dass du uns führst, dass du uns leitest, manchmal rettest, manchmal tröstest und manchmal uns einfach nur Kraft gibst. Danke, dass du uns zu einem Teil deiner Familie gemacht hast. Danke, dass du mit uns einen Bund eingegangen bist, den du niemals brechen wirst. Oh ja, Jesus, du wirst deine Versprechen halten bis zum Ende. Und das Werk, das du in uns begonnen hast, das wirst du zu Ende führen. Oh, danke. Jesus, in diesen Zeiten, wo die Erde bebt, wo Menschen töten im Krieg, wo Krankheiten uns bedrohen, da nehmen wir Zuflucht bei dir. Wir hören und wir sehen, dass du die Menschen liebst, alle und auch uns. Du bist am Kreuz für uns gestorben. Und mögen wir auch manchmal Angst haben in der Welt, du hast sie überwunden. Herr, hilf uns, alles zu vertreiben, was uns hindert, ganz nah bei dir zu bleiben. Hilf uns, dass wir weder zur Rechten noch zur Linken abweichen von deinem Weg und von deinem Wort. Wir brauchen dich. Wir bitten dich um Hilfe, aber wir danken dir, was du alles in unserem Herzen wirkst und dass du all das tun kannst, was wir nicht tun können. Danke. Danke, Jesus. Amen. So wollen wir darum bitten, dass Gott auch weiter mit uns geht und uns führt und begleitet. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.